Ja, wir hatten eine spannende Fasten- und Gebetswoche. Und ich glaube, Gott hat in dieser Woche sehr viel getan. Aber wir können das schlecht an Dingen festmachen, die wir so darstellen können, zeigen können, sondern ich glaube, das war eine Woche, wo Gott sehr intensiv in das Leben von einzelnen Menschen unter uns, ich hoffe in möglichst vielen von euch, hineingeredet hat und ausgelöst hat und Veränderung bewirkt hat. Also ich muss sagen, es war für mich auch eine sehr intensive Woche, eine sehr intensive Zeit. Die Woche trägt den Titel Aufbruch zum Leben, deine Gottesbeziehung vertiefen, eine Beziehung zu Gott, Gemeinschaft mit Gott haben. Und ich möchte euch am Anfang einen Psalm vorlesen, den Psalm 27, wo es sich darum dreht, ich lese nach Luther, Psalm 27, der überschrieben ist mit Gemeinschaft mit Gott. Und er ist ein Gebet und vielleicht entdeckt ihr euch in diesem Gebet wieder, wo ihr denkt, ja, so könnte ich auch beten. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Ganz, ganz tolle Verse. Ich komme nachher nochmal drauf zurück. Wenn die Übeltäter an mich wollen, um mich zu verschlingen, meine Widersacher und meine Feinde, sollen sie selber straucheln und fallen. Wenn sich auch ein Heer wider mich lagert, so fürchte ich dennoch mein Herz nicht. Wenn sich Krieg wider mich erhebt, so verlasse ich mich auf ihn. Eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne, dass ich im Hause des Herrn bleiben könne, mein Leben lang. Zu schauen die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten. Denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit. Er bringt mich im Schutz seines Zeltes und erhöht mich auf einen Felsen. Und nun erhebt sich mein Haupt über meine Feinde, die um mich her sind. Darum will ich Lob opfern in seinem Zelt. Ich will singen und Lob sagen dem Herrn. Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe. Sei mir gnädig und erhöre mich. Mein Herz hält dir vor dein Wort. Ihr sollt mein Antlitz suchen. Darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz. Verbirg dein Antlitz nicht vor mir. Verstoße nicht im Zorn deinen Knecht. Denn du bist meine Hilfe. Verlass mich nicht und tu die Hand nicht von mir ab, Gott, mein Heil. Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich, aber der Herr nimmt mich auf. Herr, weise mir deinen Weg und leite mich auf ebener Bahn um meiner Feinde willen. Gib mich nicht preis dem Willen meiner Feinde, denn es stehen falsche Zeugen wider mich auf und tun mir Unrecht ohne Scheu. Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde die Güte des Herrn im Lande der Lebendigen. Harre auf den Herrn, harre des Herrn, sei getrost und unverzagt und harre des Herrn. Amen. Ein klasse Vers, der Vers, ein klasse Psalm. Ich mag ihn total. Gemeinschaft mit Gott. Erstmal, wie der Psalm schon anfängt. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Später im Psalm kommt noch genug Furcht durch, dass er sagt, oh, da habe ich Feinde und sie lagern sich und sie machen und sie tun. Aber am Anfang steht dieses Bekenntnis. Ich vertraue auf meinen Gott. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Oh, dass du das auch sagen könntest. Lass dich nicht von den Umständen in deinem Leben beeindrucken. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, Aufbruch zum Leben. Der Herr ist meines Lebens Kraft. Gott schafft Augenblicke in deinem Leben. Gott schafft ein Leben dir, das wirklich Leben ist. Wenn du nachdenkst, vielleicht, wir haben es in der Fastenwoche gestern im Gebetsabend gemacht, wir haben nachgedacht, wo habe ich das letzte Mal richtig gelebt? Nicht, wo wurde ich gelebt, wo bin ich getrieben worden davon, sondern wo habe ich das letzte Mal erlebt, dass ich lebe? Und ich glaube, gerade dann, wenn wir Gott ganz nahe sind, gerade dann leben wir, dann erleben wir Leben. Es gibt ja so ganz unterschiedliche Augenblicke, wo wir Leben erleben können. Das kann sein, dass du, ich fand das gestern so total süß, deswegen erzähle ich es. Es kann sein, dass du diesen Schnee da draußen anschaust und die Kristalle, weil sie so groß sind, mit bloßem Auge siehst und dich freust daran. Und plötzlich wird Gott, der Schöpfer, so groß vor dir und du spürst richtig, wie diese Freude, wie Leben dich durchströmt. Es kann sein, dass da plötzlich eine Begegnung Gottes wird. Kann sein, dass du in der Bibel liest und plötzlich spricht dich ein Vers an und er trifft dich so tief, dass du spürst, wow, ja, der schafft Raum, dass ich atmen kann, da ist Leben. Es kann sein, dass du mit jemandem unverhofft über deinen Glauben redest und du in diesem Gespräch merkst, wie Gottes Nähe, Gottes Gegenwart, Gottes Liebe dich so durchströmt und du diesen anderen Menschen in Liebe anschaust und du merkst, ich lebe. Ich glaube, Leben ist überall dort, wo Gott ist. Und wisst ihr was? Gott sagt, ich bin allgegenwärtig. Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Vor wem sollte mir grauen? Wenn die Übeltäter an mich wollen und mich verschlingen, meine Widersacher, meine Feinde, sollen sie selber straucheln und fallen. Ich falle häufig genug. Sollen die auch mal selber straucheln und fallen? Ich brauche deren Hilfe nicht zum Fallen. Das kann ich schon alleine. Wenn sich auch ein Heer wider mich lagert, so fürchte sich dennoch mein Herz nicht. Wenn sich Krieg wider mich erhebt, so verlasse ich mich auf ihn. Er ist meine Hoffnung. Er ist derjenige, der mir Leben schenkt. Er ist derjenige, der mich aus den Schlingen des Todes reißt. Und dann, ich finde das so herrlich in diesem Psalm, eines bitte ich von dem Herrn, das hätte ich gern. Oh, da ist jemand, der sein Herz öffnet und sagt, du Gott, eine Bitte habe ich, ein Herzensanliegen. Wenn alle anderen Bitten nicht erfüllt werden, aber das hätte ich gern von dir. Hast du schon mal so mit Gott geredet? Hast du schon mal Gott gesagt, du, ich habe sowas auf dem Herzen, das eine, das hätte ich so gerne von dir. Und damit meine ich nicht die 19 Millionen, die da gestern im Lotto-Checkpot waren. Das geht nämlich am Ziel vorbei, das verwechselt Gott mit dem Weihnachtsmann. Es geht letztendlich darum, so wie hier der Beter dieses Psalms schreibt, eines hätte ich gern, oh, wenn du diese Sehnsucht mit diesem Beter teilen könntest. Eines hätte ich gern, dass ich im Hause des Herrn bleiben könne mein Leben lang. Dass ich im Haus des Herrn bei Gott in seiner Nähe bleiben kann. Und weißt du, wie lang dein Leben geht? Nicht nur 80 oder 100 Jahre. Wenn es hochkommt, vielleicht 120. Gott hat dich berufen zu einem ewigen Leben. Das heißt, wenn wir vom ewigen Leben sprechen, dann geht es darum, in einer Nähe bei ihm zu sein, die kein Ende hat, die über deinen Tod hinausgeht. Um zu schauen, die schönen Gottesdienste des Herrn, wörtlich steht da die Freundlichkeit des Herrn, zu schauen, wie freundlich Gott zu mir ist. Wie ein Papa, der sein Kind umarmt und ja, liebevoll, zärtlich, freundlich zu dem Kind ist. Das hätte ich für mein Herz. Das hätte ich gern. Und später sagt er im Psalm, mein Herz hält dir vor dein Wort. Gott, du hast mir etwas zugesagt. Ihr sollt mein Antlitz suchen. Und wisst ihr, Gott verspricht, wer mich sucht, der wird mich finden. Darum, such Gottes Antlitz. Nicht nur das erste Mal, wenn du zum ersten Mal von Gott hörst. Wenn du das erste Mal von Gott hörst, dann ist das eine gute Sache. Und dann such Gottes Antlitz, Gottes Gesicht, Gottes Nähe. Und Gott wird sich finden lassen. Aber wenn du schon lange Jahre mit Gott unterwegs bist, vielleicht hast du beim Unterwegssein mit ihm ihn aus den Augen verloren. Frag dich mal, wo ist er zuletzt gewesen bei dir? Wann hast du das letzte Mal Leben gespürt, dass er dich wirklich mit Leben erfüllt hat? Er möchte, dass du ein Leben hast, das erfüllt ist, dass du merkst, du kannst wirklich leben. Ihr sollt mein Antlitz suchen. Darum suche ich, Herr, dein Antlitz. Verbirg es nicht vor mir. Da steckt das Wissen drin. Ich kann mich noch so sehr anstrengen, wie ich will. Ich werde Gottes Antlitz, Gottes Gesicht, Gottes Nähe nicht von mir aus finden. Gott sagt, sucht mich und ihr werdet mich finden. Warum? Nicht, weil ich so ein geschickter Sucher wäre. Selbst ein Pfadfinder würde da an seine Grenzen kommen. Die Religionen, wie haben die nach Gott gesucht? Der Buddhismus, was für Pfade die alle sich erdacht haben. Was im Koran steht und all diese Religionen. Und sie sind auf halbem Wege hängen geblieben. Sie sind nicht wirklich zu Gott gekommen. Warum? Weil wir von unserer Seite es nicht machen können. Aber wenn Gott sagt, sucht mich, ihr werdet mich finden, dann muss er doch ein Interesse daran haben, dass wir ihn finden können. Und ich sage euch was, er macht es möglich, dass wir ihn finden. Er lässt sich finden. Wir wissen das, was Gott offenbart. Und in Jesus Christus, als er Mensch geworden ist, hat er sich ganz eindeutig offenbart. Hat gesagt, hey, schaut auf mich, hat Jesus gesagt. Schaut auf mich und ihr seht den Vater. Wer mich sieht, sieht den Vater. Ich offenbare mich. Ich bin ein offenbarer Gott. Und ich werde sehen die Güte des Herrn im Land der Lebendigen. Vertraue auf Gott. Harre des Herrn, steht im Luthertext. Harren, das ist so ein altdeutsches Wort. Das hat jemand schon mal dieses Wort in seiner Alltagssprache benutzt? Auf der Arbeit? Habt ihr das schon mal benutzt? Also harre, das ist so altdeutsch. Aber das verbindet mehrere Sachen. Auf den Herrn harren heißt Vertrauen, heißt bereit sein zu warten, heißt suchen, heißt alles auf eine Karte setzen. Harren heißt, ich vertraue, dass Gott seine Versprechen hält. Und ich bin bereit zu warten, um das zu sehen, was er versprochen hat. Und ich werde mich von nichts erschüttern lassen, was mein Leben noch bereithält. Das ist Harren. Harre des Herrn, vertraue auf Gott. Und er wird seine Versprechen einlösen. Wir haben in der Fasten- und Gebetswoche, in den Gebetsabenden, immer wieder ein Bild gehabt von einem Spiegel. Ich habe auch eine dabei. Oh. Ein Spiegel. Und zwar hatten wir am ersten Abend eine Schatzkiste da, wo jeder reinschauen durfte. Ich fand das so genial. Wo jeder reinschauen durfte und wo gesagt wurde, da drin, wenn du reinschaust, siehst du den größten Schatz der Welt. Ich hoffe, ich habe ihn weit genug gekippt, dass wenn du reinschaust, wirklich dich da drin siehst. Jetzt schau auch nicht auf die anderen, die du vielleicht auch noch in dem Spiegel siehst, sondern schau auf dich. Du bist der größte Schatz der Welt. Und dich hat Gott erdacht und geschaffen. Ja, hält das? Ja. Der größte Schatz der Welt. Und die Bibel sagt, du bist Gottes Ebenbild. Gott hat dich als Ebenbild geschaffen. Und wenn ich jetzt in diesen Spiegel schaue, dann sehe ich ein Königskind da drin. Dann sehe ich jemanden, der eine Krone aufhat. Ich schaue da rein und sehe ein Königskind. Jemanden, den Gott geschaffen hat. Jemand, der zur Ebenbildlichkeit Gottes geschaffen wurde. Aber die Bibel erzählt noch mehr. Und das haben wir auch in der Gebetswoche angeschaut. Wenn ich als Ebenbild, als Kind Gottes, als Königskind geschaffen bin, dann warum erlebe ich so wenig? Und wir hatten in der Mitte der Woche uns angeschaut, was hindert uns eigentlich daran, an dieser Begegnung mit Gott, an diesem Leben mit dem lieben Vater? Und zwar ist Folgendes passiert. Mal gucken, ob das mehr geht. In diesem Spiegel, ich habe es jetzt reingezeichnet, weil ich nicht in echt kaputt machen will. Aber in Wirklichkeit sind unsere Leben zerbrochen. In Wirklichkeit sind wir nicht mehr das Ebenbild, wie Gott sich das erdacht hat. Das hat schon angefangen bei Adam und Eva. Da ist die Beziehung zu Gott zerbrochen. Und deren Kinder, Kain hat seinen Bruder Abel erschlagen. Das war nicht mehr die Ebenbildlichkeit Gottes, da war was zerbrochen. In der Beziehung zu Gott, in der Beziehung untereinander. Und genau das sehe ich, wenn ich jetzt in den Spiegel schaue. Ich ahne vielleicht noch, ich sehe vielleicht noch die Krone, aber ich sehe Risse da drin. Ich kann das nicht mehr so deutlich sehen. Diese Ebenbildlichkeit Gottes ist zerbrochen. Und das ist der Zustand des Menschen. Die Bibel macht eine ganz klare Diagnose. Aber, Gott möchte, dass die Ebenbildlichkeit wiederhergestellt wird. Und dazu ist er vor 2000 Jahren Mensch geworden. Dazu ist er ans Kreuz gegangen. Dieser Blutstropfen hier. Wir haben hier kein Kreuz hier vorne hängen, was nur aus Licht ist. Das würde nämlich Gottes Realität nicht wirklich widerspiegeln. Gott ist Licht, keine Frage. Aber Gott war bereit, Mensch zu werden. Und vor 2000 Jahren ist er ans Kreuz am Kreuz gestorben, damit Ebenbildlichkeit wiederhergestellt werden kann. Die Bibel beschreibt, wenn man schauen will, wie sollte eigentlich Ebenbildlichkeit ausschauen, dann sollte man ja am besten sich das Original anschauen. Jetzt habe ich keinen Beamer-Knopf, wo ich sagen könnte, summ, und Gott steht von Angesicht da. Das würden wir alle nicht überleben, weil wir noch nicht so hergestellt sind, dass wir das überleben würden, dass Gott uns von Angesicht zu Angesicht begegnen könnte. Mose hatte das gewollt. Gott hat gesagt, du Mose, wir machen mal so eine Sache. Ich stelle dich da in den Felsspalt und gehe vorüber, und wenn ich vorübergegangen bin, kannst du mir hinterher schauen. Also von hinten darfst du meinen Kopf sehen. Weil kein Mensch würde die Heiligkeit Gottes überleben, weil wir noch zerbrochen sind, weil wir nicht wiederhergestellt sind. Aber die Offenbarung Kapitel 22 heißt, ich finde das so, ich lese es euch vor. Die Zeit muss jetzt sein. Offenbarung 22 heißt es. In Vers 4. Ich lese mal so, es wird die neue Welt beschrieben, und es wird nichts mehr Verfluchtes mehr sein. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein. Und seine Knechte, wir werden ihm dienen. Und jetzt kommt's. Das, was bisher unmöglich war. Und sein Angesicht sehen. Und sein Name wird an ihren Stirnen, an unseren Stirnen stehen. Wir werden ein, vielleicht so wie man es heutzutage einen Prinz oder Prinzessin so ein Diadem trägt. Sein Name wird an unserem Stirn stehen. Und es wird keine Nacht mehr sein. Und so weiter. Und wir werden sein Angesicht sehen. Wenn wir wiederhergestellt werden wollen, dann ist es wichtig, aufs Original zu schauen. Derjenige, der rein und heilig ist. Und wenn wir in die Bibel gucken, dann sehen wir, dass Gott hauptsächlich mit drei Wesensmerkmalen beschrieben wird. Gott wird beschrieben als der Gott der Gerechtigkeit. Gott wird beschrieben als der Gott der Wahrheit. Und Gott wird beschrieben als Gott der Gnade. Jetzt haben wir häufig Probleme mit diesen Begriffen. Gerechtigkeit. Oh, wir denken an Gerechtigkeit vor Gericht. Ja, Gott ist gerecht. Aber was steckt da eigentlich für Bedeutung in diesen Worten drin? Wisst ihr das? In dem Zusammenhang wird es sich lohnen, Hebräisch zu lernen. Die Liebe Gottes drückt sich in diesen drei Begriffen aus. Liebe drückt sich in Gerechtigkeit aus. Das hat Luther fast zur Verzweiflung gebracht. Im Römerbrief, im ersten Kapitel, in Vers 16 und 17, da steht drin, dass im Evangelium Gottes Gerechtigkeit offenbar wird. Luther wollte Trost finden in der Bibel, im Evangelium. Und was findet er? Die Gerechtigkeit Gottes. Einen Gott, der sagt, du bist zerbrochen. Aber die Bibel bleibt dabei. Die Liebe Gottes drückt sich in diesen drei Begriffen aus. Gerechtigkeit, Wahrheit und Gnade. Ich gehe sie mit euch ganz kurz durch. Gerechtigkeit. Diese drei Begriffe sind für Gott Beziehungsbegriffe. Das sind keine Sachbegriffe. Wir hier in Deutschland kommen vom griechischen Denken her. Für uns ist Gerechtigkeit ein Sachbegriff. Gerechtigkeit kann man messen. Wie weit ist eine Sache gerecht? Wahrheit kann man messen. Über Wahrheit können wir drüber sprechen und uns darauf einigen, das und das ist wahr. Gut, Gnade fällt ein bisschen raus, aber zumindest die ersten beiden. Und soll ich euch sagen, der Hebräer versteht was ganz anderes drunter. Der Hebräer, wenn er von Gerechtigkeit spricht, spricht von einer Beziehung. Er spricht davon, Gerechtigkeit ist dann, wenn jemand in mitfühlender Liebe sich einsetzt für den anderen. Darum wird Gottes Gerechtigkeit am Kreuz offenbar. Dort, wo er geblutet hat, wird Gottes Liebe, seine Gerechtigkeit sichtbar. Er ist gestorben für uns. Das ist mitfühlende Gnade, mitfühlende Gerechtigkeit, mitfühlende Liebe. Nicht Justitia, sondern Kreuz. Die Wahrheit ist, könnte man auch übersetzen, nicht mit was wir als wahr empfinden. Und vielleicht kommen wir sogar auf die Idee, die absolute Wahrheit scheint es nicht zu geben. Es gibt die absolute Wahrheit, aber nicht so, dass wir sie messen könnten, sondern auch das ist ein Beziehungsbegriff. Wahrheit hat etwas mit verlässlicher Liebe zu tun. Auf Verlässlichkeit. Gott ist Wahrheit, bei ihm ändert sich nichts. Wenn, darauf kann ich mich verlassen. Wenn Gott sagt, ich habe dich erwählt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Noch bevor du geboren wurdest, noch bevor du im Mutterleib gebildet wurdest, da habe ich dich gesehen und gekannt. Gott lügt nicht, auf das ist Verlass, das ist Wahrheit. In Johannes 3, Vers 21 wird diese Sichtweise von Wahrheit deutlich. Lasst uns die Wahrheit tun, steht da. Und tun etwas einem anderen tun. Und Gnade. Gott wird beschrieben durch Gottes Liebe, Gott selber, sein Wesen wird beschrieben durch Gerechtigkeit, Wahrheit und Gnade. Gnade bedeutet annehmende Liebe. Lukas 15, der verlorene Sohn. ein so deutliches Beispiel davon, wie er zurückkommt und vom Vater angenommen wird. Aber auch Matthäus 18, Vers 22, Gottes vergebende Gnade, die wir auch wieder leben sollen. Wie oft muss ich denn vergeben, fragten da die Jünger Jesus. Und Jesus sagt, 7 mal 70 Mal. Das ist ein Zahlenwort und meint, vergiss es, hör auf zu zählen. Solange du zählst, hast du es nicht verstanden. Gnade heißt annehmende Liebe. Die Frage ist, wo hast du diesen Gott, nach dessen Ebenbild du geschaffen bist, schon erlebt, mit seiner mitfühlenden Liebe, die am Kreuz deutlich geworden ist für dich, mit seiner verlässlichen Liebe, die sich in Treue zu dir ausdrückt und in seiner annehmenden Liebe, die nicht zählt, wie oft du hinfällst. Wisst ihr was? Und wenn du das wirklich erlebt hast und nicht nur hier gesagt hast, ja, so ist Gott und so sollte ich ihn erleben, sondern wenn du das wirklich erlebt hast, wisst ihr, was dann passiert? Dann passiert Folgendes. Seht ihr, was da passiert? Wenn du wirklich Gott erlebst, wenn du nicht nur hier oben im Kopf sagst, ja, Jesus ist am Kreuz für mich gestorben, sondern wenn du wirklich seine mitfühlende Liebe erlebst, wenn du spürst, ich habe so einen Mist in meinem Leben gebaut, vielleicht Tränen darüber vergießt und plötzlich erlebst, wie Gott dir ganz nahe kommt und sagt, mein Kind, ich habe dir vergeben. Ich bin dafür am Kreuz gestorben. Dann fängt an, etwas heil zu werden. Wenn du erlebst, wie Wahrheit, wie Gottes Wahrheit, seine verlässliche Liebe und Treue in deinem Leben, du erlebst, wie Gott sich zu dir stellt, du erlebst Gott wirklich, wird vielleicht wieder ein Bereich deines Lebens hergestellt. Wenn du erlebst, wie Gott dich in Gnade, in Liebe annimmt, dass du nichts zu bringen brauchst, dass seine Gnade Geschenk ist, wieder ein Bereich in deinem Leben hergestellt. Und ihr merkt, es ist nicht auf einmal getan, sondern jeden Bereich, wo Gott wirklich reinkommt, fängt an, wieder hergestellt zu werden. Das kann über lange Jahre Prozesse sein. Vielleicht siehst du manche Risse gar nicht. Und Gott macht dich erst nach 20 Jahren darauf aufmerksam und sagt, komm, lass uns den Punkt zusammen angehen. Ich möchte, dass du da mich wirklich erlebst. Und ihr merkt, das, was uns wiederherstellt, was die Risse auslöscht, das ist die Zusage Gottes, wenn wir ihm begegnen. Mein Herz hält, Psalm 27, mein Herz hält dir vor dein Wort. Ihr sollt mein Angesicht suchen. Darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz. Und überall, wo ich in die Nähe Gottes komme, wo ich Gott begegne, kann sich mehr von seinem Wesen durchsetzen, kann mehr heil werden. Und eines Tages, Offenbarung 22, wird es soweit sein, dass wir Gott wirklich von Angesicht zu Angesicht, dann sind wir ganz hergestellt. Es wird keine Tränen, kein Leid, kein Schmerz mehr sein. Und wir werden wieder das sein, wozu Gott uns berufen hat. Wir werden reinschauen können und wir werden Ebenbild Gottes sein. Wir werden sehen, ich bin ein Kind des Vaters, des geliebten Vaters und er liebt mich so sehr. Er hat mitfühlende Liebe, verlässliche Liebe, annehmende Liebe für mich. Und wenn du sagst, das habe ich nicht erfahren, ich weiß nicht in welchem Bereich, aber wenn du sagst, das habe ich nicht erfahren, dann komm nicht auf die Idee und mach so, ich lese die Bibel, also müsste ja was heil werden. Es ist einen letzten Gedanken, den ich euch gerne mitgeben würde. In der Mathematik gibt es ja folgendes Phänomen. 5 plus 5 ist 10, ja? Und ich kann auch sagen, 10 ist gleich 5 plus 5. Ich kann die Gleichung rumdrehen. Die Bibel sagt, wenn ich in Gottes Nähe bin und Gott frage, Herr, ich möchte Zeit mit dir verbringen, damit dein Wesen immer mehr auf mich abfärbt, dass ich wieder heil werde. Ich möchte in deiner Nähe sein. Dann sagt Gott vielleicht, komm, wir lesen zusammen in der Bibel. Ich möchte dir was zeigen. Aber ich kann diese Gleichung nicht rumdrehen. Ich kann nicht sagen, also ich lese jeden Tag eine Viertelstunde in der Bibel und dadurch komme ich in die Nähe Gottes. Wie viele Menschen haben wissenschaftlich diese Bibel gelesen und auseinandergenommen? Und sie haben keine Begegnung mit Gott gehabt. Aber du kannst sagen, Gott, ich möchte dir heute begegnen. Komm, wir machen was zusammen. Zeig mir, was sollen wir zusammen tun? Und Gott sagt, cool, mein Kind, lass uns zusammen in der Bibel lesen. Und es könnte passieren, dass es nicht nur bei einer Viertelstunde bleibt, sondern eine Stunde wird. Wenn Gott anfängt, dir zu begegnen da drin, dann ist Leben da. Dann ist keine Pflichterfüllung, sondern Leben. Es kann sein, dass Gott sagt, schau mal aus dem Fenster, siehst du diesen Schnee da draußen so schön glitzern? Komm, wir gehen mal raus. Und du begegnest Gott, indem du diese Schneeflocke anschaust und erlebst, da ist Leben, da ist Gott da. Nicht die Gleichung rumdrehen. Ich gehe in die Natur und werde Gott finden. Das funktioniert nicht. Aber Gott kann sagen, komm in die Natur, ich will dir meine Werke zeigen. Und du erlebst Gott darin. Fasten- und Gebetswoche. Es geht darum, deine Gottesbeziehung zu vertiefen. Da, wo Risse in deinem Leben sind, und ich glaube, jeder von uns hat Risse. Erst in der Offenbarung 22, in der neuen Welt wird es nicht mehr so sein. Aber Gott möchte jetzt schon mit dem Heilungsprozess anfangen. Gott möchte dich jetzt schon herstellen. Gott möchte, dass die Kraft seines Kreuzes in deinem Leben immer mehr Realität wird. Dass seine Liebe immer mehr dich durchdringt. Darum vertiefe deine Gottesbeziehung. Wie? Sage Gott, Gott, du hast gesagt, wer mich suchte, wird mich finden. Ich suche dich, ich suche deine Nähe, ich suche dein Antlitz. Ich will heute Zeit mit dir verbringen, Gott. Sag ihm das und er wird sich finden lassen, er wird sich offenbaren, er wird zu dir reden und er wird dich in Bereiche führen, die du vielleicht bisher vor ihm verschlossen hast. Ich bete noch. Jesus, du hast mich als dein Kind geschaffen. Ich bin Königskind. Egal ob im Schlafanzug oder im Anzug, aber ich bin Königskind. Jesus, und ich sehe auch, dass es Bereiche in meinem Leben gibt, die verhindern, dass diese, dieser Glanz des Königskindes durchkommt bei mir. Ich sehe, wie zerstört ich bin. Und ich komme zu dir, weil ich dich wirklich erleben will. Ich möchte deine Nähe haben, da, wo deine Liebe mich wiederherstellen kann. Komm, ich öffne mein Leben dir. Herr, zeig mir das, wo mein Leben Trümmerfeld ist. Herr, bereite mich darauf vor und geh du mit mir Schritt für Schritt. Herr, ich sehne mich danach, ich will Wiederherstellung erleben. Komm, Heiliger Geist, du Geist des Vaters, komm. Komm du mir ganz nahe. Ich will keine Show. Ich will keine Oberflächlichkeit, sondern ich will eine tiefere Beziehung mit dir. Und ich lade dich ein. Nicht nur jetzt, sondern ich werde auch heute Nachmittag zu dir kommen. Morgen früh zu dir kommen. Und ich werde dir immer wieder sagen, ich suche dich und ich will was mit dir zusammen erleben. Gott, was wollen wir heute zusammen machen? Was wollen wir zwei jetzt zusammen machen? Gott kennt dein Herz und er wird seine Versprechen erfüllen. Harre auf den Herrn. Er steht zu dir und er wird dir begegnen. Amen.